Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Tonia Mastrobuoni, Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Guten Tag.
Guten Morgen.
Und Sie sind jetzt gerade hier reingestürmt. Wo kommen Sie denn her mit hängender Zunge?
Eigentlich von einem langen Telefonanruf von zu Hause. Der ging halt länger als programmiert. Und dann.
Das heißt, Sie haben mit Italien gesprochen?
Nee, ich mit Deutschland. Aber ich konnte nicht so abbrechen. Das wäre ein bisschen brutal gewesen.
Verstehe. Okay, nee, manchmal muss man tatsächlich höflich sein. Ich wollte Sie eigentlich fragen, La Repubblica, Ihre Zeitung, die hat ja so eine schöne Rubrik, La Prima Cosa Bella, die schöne Sache sozusagen des Tages. Wissen Sie, was das heute ist?
Heute geht es eigentlich um was nicht sehr Schönes. Es geht da um Vergewaltigung. Ein Ägypter ist wohl verurteilt worden wegen Vergewaltigung. Er meint, das ist in Ägypten wohl eine Nachricht. Weil er hat in Ägypten gelebt, also der Autor dieser Rubrik heißt Gabriele Romagnoli. Und er erzählt, dass es eben sehr, sehr schwer ist für Frauen, Vergewaltigung anzuzeigen. Mhm. Und das heißt, journalistisch sagt man ja immer, eine News ist nicht, wenn der Hund den Menschen angreift, sondern umgekehrt. Mhm. Und in Ägypten ist eben das eine Nachricht, das muss man erstmal so positiv registrieren, wenn jemand verurteilt wird wegen Vergewaltigung.
Aber insgesamt definieren Sie den Begriff Cosa Bella, also schöne Sache, ganz schön weit.
Ja, genau.
Sozusagen. Unser erstes Thema gleich hier in dieser Mittagsstunde, wie denn die Italiener die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sehen. Innerhalb der EU wird gestritten über den geplanten EU-Wiederaufbaufonds. Heute Abend wird der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte in den Niederlanden erwartet zum Gespräch mit dem niederländischen Premier Mark Rutte. Frau Mastrobuoni, Mark Rutte war gestern Abend in Berlin. Es wird eben darüber gestritten, ob denn jetzt dieser Wiederaufbaufonds, so wie er jetzt gedacht ist, wohl seine Richtigkeit hat. Das sind diese 750 Milliarden Euro, 500 Milliarden als Zuschüsse. Und um diese Zuschüsse geht es eben, da sagt Herr Rutte aus den Niederlanden und auch die Staatschefs von Österreich, Dänemark und Schweden, das Geld soll nicht als Zuschuss vergeben werden, sondern nur in Form von Krediten. Und diese Kredite sollen an wirtschaftliche Reformen geknüpft werden. Was meinen Sie, was Herr Conte dazu heute sagt, wenn er in den Niederlanden ist?
Also ich glaube am Ende, es wird sich natürlich um die Zahl drehen, es wird sich auch um die Kombination drehen, aber ich denke am Ende wird man ein Abkommen, da spricht man ja seit Wochen drüber, finden. Also wenn nicht 750 Milliarden, vielleicht 600 und dann in dem Verhältnis 400 Zuschüsse, 200. Das ist nicht so der Punkt. Ich glaube, in den letzten Stunden hat sich vieles verlegt auf das Thema, wie bringt man Staaten wie Italien, natürlich sehr, sehr viel Zuschüsse bekommen werden, dazu dann auch wirklich Reformen zu machen. Das ist die große Frage. Und ich glaube, was in der Luft ist, ist zum einen die Frage, wenn einmal das Abkommen steht, wird es durch die Parlamente geboxt werden müssen. Und ich denke da, also viel ich weiß, ist Rutte da der Meinung, alle Parlamente sollten das abstimmen. Und das wird dann ja schon eine heikle Sache, ne? Wenn auch in Deutschland ist es ja. Ich meine, momentan ist natürlich viel Aufmerksamkeit und auch viel Zustimmung zu diesem Vorstoß auch von Merkel und dieser Großzügigkeit. Aber wer weiß, wie das in 2 Monaten ist.
Können Sie denn das Ansinnen von Rutte verstehen, dass er eben genau sagt, wenn das Geld verteilt wird, dann in Form von Krediten, die an wirtschaftliche Reformen geknüpft sind?
Also erstmal, wir reden ja über, sagen wir mal, sowas Ähnliches wie Strukturfonds. Ne? Und Italien hat leider keine große Tradition im Ausgeben der Strukturfonds. Wir haben die immer schlecht ausgegeben, wir haben die wenig ausgegeben und das heißt, wir sind nicht unbedingt vertrauenswürdig gewesen. Dann ist natürlich die politische Frage. Wir hatten sehr oft Regierungswechsel in den letzten Jahren. Wir hatten mal Salvini an der Regierung als Vize-Premierminister, auch von der ersten Regierung Conte. Das war eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, glaube ich, in der Beziehung auch zwischen Italien und Europa und Italien und Deutschland. Also ich kann schon verstehen, dass man sagt, Italien muss schon jetzt auch liefern. Ne? Also dieses Geld darf nicht einfach auf dem Land draufgeschüttet werden und
keiner kontrolliert, wofür es genau ausgegeben wird.
Genau, genau.
So darf es nicht sein.
Was ich nicht verstehe, ist natürlich die Hartnäckigkeit oder auch diese wirklich auch sehr klar an den Tag gelegte, dieses Misstrauen, ne? Weil dieses Misstrauen macht, glaube ich, auch viel an Europa kaputt, an der Möglichkeit eines Dialogs. Was ich auch interessant finde, ist, dass in den letzten Stunden ja, man spricht ja von vier frugalen Ländern, also
die
Schweden.
Vier sparsamen Länder.
Vier sparsamen, ja. Genau. Ja. Und da, wenn ich nicht irre, der österreichische Kanzler Sebastian Kurz, der hat dann ein bisschen eine Veränderung in seiner Linie signalisiert. Also er sagt, es ist nicht so schlimm, wenn Zuschüsse auch mit dabei sind. Und ich denke, das könnte ein kleiner Riss sein, sagen wir mal, in den Vieren. Und das ist interessant auch, weil wahrscheinlich haben auch die Tatsache, dass der Juniorpartner der Kurzregierung ja die Grünen sind, vielleicht doch einen Einfluss gehabt jetzt. Ne? Die Grünen sind ja traditionell natürlich europafreundlicher, mhm, und ich denke, das ist wichtig im Moment.
Wenn es denn jetzt so durchgesetzt wird, wie Frau Merkel und Macron aus Frankreich es wollen, nämlich eben dieser große Teil als nicht rückzahlbare Zuwendung, denken Sie, das wäre gut, denn das würde in Italien vielleicht die Populisten neutralisieren, sprich Salvini ein bisschen das Wasser abgraben?
Diesen Effekt hat es schon gegeben. Ich habe ihn jetzt mal zum Scherz in Merkel, die Merkel-Punkte genannt. Also der Salvini hat in letzter Zeit 10 Punkte verloren in Umfragen. Das ist sehr, sehr viel. Leider zugunsten einer rechtsradikalen Partei zum Teil, also die von Giorgia Meloni. Aber er verliert eben diese Punkte. Er hat nicht mehr diese Rhetorik, kann er, diese antideutsche Rhetorik kann er einfach nicht mehr an den Tag legen, weil Deutschland hat so eine Wende unternommen. Und ich denke, wenn jetzt ein gutes Semester kommt, wo sehr viel Geld kommt nach Italien, was ja normalerweise auch eine Regierung zusammenhalten sollte, ne? Also wenn so viel Geld auf ein Land zukommt, dann müsste es auch, wie soll ich sagen, Regierungskrisen eigentlich diese Hypothese schwächen. Es gibt immer wieder, also die Regierung Conte ist immer wieder schwach, aber wie gesagt, ich denke, ich bin optimistisch im Hinblick auf die nächsten 6 Monate. Und ich denke, wenn Conte dann nicht zu sehr auf die 5 Sterne eingeht, also die Juniorpartei der Regierung.
Aber das heißt, der Blick auf Deutschland ist trotzdem noch gebrochen, würden Sie sagen? Denn am Anfang der Corona-Pandemie war es ja doch so, dass es sehr große Misstöne zwischen Italien und Deutschland gab, als zum Beispiel diese große Ladung Masken, die für Italien bestimmt war, dann plötzlich in Deutschland sozusagen, die nicht weiter transportiert wurde.
Ja, das stimmt. Das war ein Schock. Es hat auch Wunden hinterlassen. Aber wie gesagt, darüber redet jetzt keiner mehr. Weil es ist einfach, das kann man ja nicht bestreiten, es ist unbestreitbar, dass Deutschland momentan der größte Alliierte Italiens ist, auch in dem Kampf dieses Wiederaufbaus, weil die Pandemie ist erstens nicht vorbei, wie die Kanzlerin sagt, das Virus ist unter uns immer noch, aber wir wissen zumindest, es ist jetzt geschwächt, zumindest die Epidemie ist geschwächt. Jetzt geht es ja darum, den Wiederaufbau zu gestalten. Und ich denke, da ist Deutschland momentan, wird es auch in den italienischen Medien und in der Politik als größter Freund so gefeiert.
Die Kathedrale in Notre-Dame in Paris, Frau Mastroboni, die wird ja wieder aufgebaut nach dem Brand im vergangenen Jahr. Und jetzt hat der französische Präsident Emmanuel Macron gesagt, okay, wir bauen es genau wieder so auf, wie es aussah, als es abbrannte. Es geht da vor allem um diesen Vierungsturm, der sehr hoch war, sozusagen in der Mitte des Bauwerks, der vielleicht auch ganz anders jetzt hätte aussehen können, vielleicht aus Glas hätte sein können. Da gab es verschiedene Ideen von Architekten. Was halten Sie von der Idee, dass man es jetzt tatsächlich wieder so aufbaut, wie es war?
Naja, also ich wäre neugierig gewesen, was ganz anderes zu sehen, was ganz Modernes. Ich meine, als ich Kind war, sind wir zum ersten Mal nach Paris mit meiner Mutter und hat meine Mutter uns strikt zum Louvre gebracht, mhm, und hat gesagt, schaut mal, das ist ein Stilbruch. Und sie meinte damit die Pyramide, mhm, diese Glaspyramide im ganz
von
modernen
Yuming
Stil.
Pai.
Genau.
Ja. Mhm.
Und da sind die Franzosen gut, da sind die Deutschen auch gut. Ich meine, ich denke auch an den Reichstag, noch mit dieser durchsichtigen Kuppel, auch sehr symbolisch und so. Also ich bin da, wie soll ich sagen, für mich ist es kein Tabu. Ich finde es, ich bin ja in Rom aufgewachsen und in Rom weiß man eben, es gab diese Phase der Archäologie oder der Wiederaufbau, in dem man zum Beispiel Kunstwerke, die inzwischen Ruinen waren, ganz wieder aufgebaut hat. Das ist schon fragwürdiger, ne? Deswegen ist, und dann kam man wieder zurück, hat gesagt, nein, die Ruine muss Ruine sein, ne? Man muss sie so erkennen.
Gut, das sind tatsächlich nochmal ganz andere Diskussionen, aber hier ging es ja tatsächlich um diesen Turm. Mhm. Jetzt, wenn der aus Glas gewesen wäre, er hätte natürlich auch der Kathedrale dann eine ganz andere Anmutung gegeben.
Ja, klar.
Hätte man das auf sich nehmen können? Ich weiß es nicht. Viele Leute haben es. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Mich hätte es auch interessiert. Aber ich denke, dass es viele Leute abgeschreckt hätte. Wahrscheinlich. Deswegen hat Macron vielleicht jetzt so entschieden.
Ja, er hat sich ja umentschieden. Ne? Er hatte vorher entschieden, wir können das wagen. Und jetzt hat er doch gesagt, er hat, glaube ich, gemerkt, dass die Mehrheit der Franzosen doch zum Alten zurück will. Und deswegen.
Ich meine, dieser Vierungsturm war ja in sich auch schon etwas Neues. Denn der gehörte ja nicht zu der gotischen Kathedrale im Ursprung, sondern war ja am 19. Jahrhundert dort draufgesetzt worden. Mit dem Argument hätte man natürlich sagen können, jetzt in der Gegenwart können wir eben auch wieder tatsächlich was ganz Neues wagen.
Ja, ich denke immer an den Kölner Dom. Der Kölner Dom ist ja auch irgendwie in Jahrhunderten, dann denke ich auch immer, was würde passieren, wenn dann ein Stück abfällt und dann würde man das genauso auch wieder aufbauen. Ich glaube, die Deutschen würden genauso dafür plädieren, dass der Kölner Dom genauso aussieht wie vorher. Es ist eben Weltsymbol, ne? Kölner Dom, die Notre Dame, und die wollen es genauso sehen in den nächsten Jahrhunderten wie jetzt.
Bei diesem Vierungsturm, der jetzt gebaut werden soll, also so wie er aussah im 19. Jahrhundert, soll aber bei den Baumaterialien auf Nachhaltigkeit gesetzt werden. Denn als der im April eingestürzt ist, der war ja aus Blei und das hat natürlich auch für Kontamination gesorgt. Überall ist das freigesetzt worden und war giftig.
Ja, das ist auch natürlich die Frage, die sich heute, glaube ich, immer stellt. Und das ist auch richtig, dass sie sich stellt. Ich meine, Bleikontamination ist auch was sehr Schweres, ne? Was sehr Vergiftendes eben.
Ja, ich denke, möchte man nicht haben.
Nee.
Also der Vorplatz vor Notre Dame in Paris ist auch inzwischen wieder zugänglich für die Öffentlichkeit. Aber wann wir wieder rein können in die Kathedrale, wissen wir nicht. Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
Hoffentlich bald.
Hier zu Gast Tonia Mastrobuoni, die Korrespondentin von La Repubblica in Berlin. Es gibt in Deutschland eine Novelle der Straßenverkehrsordnung und die gerät, kann man schon wirklich sagen, zur Posse. Was ist passiert? Diese Novelle war Ende April ja in Kraft getreten und Autofahrer sollten ihre Führerscheine verlieren schon, wenn sie nur ein bisschen zu schnell sind, also zumindest für das Gefühl vieler Autofahrer, so 20 Stundenkilometer. Diese Novelle aber hat rechtliche Formfehler und dieser Formfehler führt zu Chaos, denn viele Fahrverbote liegen jetzt auf Eis und es ist zum Beispiel unklar, ob für Raser jetzt die alten Regeln gelten oder gar keine Regeln. Wenn Sie diese Sache betrachten, Frau Mastrobuoni, als Italienerin in Deutschland, lachen Sie oder schütteln Sie den Kopf?
Ja, ich verfolge immer mit ganz, ganz großer Neugier alles, was sich um Auto dreht, weil Deutschland ist eben, wie soll ich sagen, in Sachen Automobil ist wie so eine rechtsfreie Zone. Es ist zum Beispiel, die Deutschen sind ein sehr sparsames Volk. Es ist auch irgendwie verpönt, sein Reichtum irgendwie zu zeigen. Ich kann mich noch erinnern, als die Redaktion mich angerufen hat, da war Helmut Kohl gestorben und dann konnten die wirklich nicht an die Fotos glauben von dem Haus von Helmut Kohl. Die sagen, er konnte doch nicht so arm leben. Ich meine, das war einfach ein Familienhaus, ein Reihenhaus. Es war eben nicht diese Berlusconi-Villas halt so. Und das kann man sich eben kaum vorstellen. Die Deutschen sind da. Aber das Einzige, womit sie protzen, das Einzige, wo sie auch immer sehr, sehr drauf zählen, ist das Auto. Und ich finde das eben spannend, dass man da kein Limit auf den Autobahnen hat. Den kann man einfach nicht einführen. So ein umweltbewusstes Land wie Deutschland hat immer noch kein Tempolimit auf den Autobahnen.
Das wundert sie.
Ja, das wundert mich, weil ich meine, es ist wie so eine rechtsfreie Zone. Wenn es um Autofahrer geht, dann geht nichts mehr.
Jetzt, wenn man in Italien Auto fährt, muss man es ja doch auch recht gut können. Also man muss sich so einreihen in den Verkehr, mitschwimmen. Das sieht manchmal wild aus, aber vielleicht funktioniert es letztendlich ganz gut, weil man eben auf den anderen achten muss.
Ja, ich ärgere mich immer hier, wenn ich mich irgendwo reinfahren muss in eine Straße, dann könnte ich stundenlang warten, weil niemand lässt dich vor. In Italien drängelt man sich davor, aber dann lässt die anderen einen auch vor. Also das ist dann viel flexibler. Es gibt eine flexiblere Art, Auto zu fahren. Die ist, glaube ich, insgesamt dann auch vielleicht weniger gefährlich. Man macht vielleicht weniger Unfälle, aber man weiß, wenn man mal vielleicht vergisst, am Stopp zu halten, dass man da nicht stirbt, weil der andere dir einfach rüberfährt, ne, oder reinfährt. Hier hält man sich sehr an die Regeln, aber das kann eben sehr gefährlich sein, wenn man die Regeln vergisst.
Wie sehen Sie denn den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in dieser Sache? Der war ja von Anfang an eigentlich gegen schärfere Regeln für Raser und jetzt will er wohl dem Vernehmen nach im Gespräch mit den Länderministern versuchen, dieses Chaos, was jetzt gerade besteht, zu nutzen, um diese Regelungen wieder abzuschwächen.
Ja, ist eben das Thema. Ich meine, ich habe immer den Eindruck, auch die Minister, es ist ja nicht der erste Minister, der da so ein bisschen immer wo man den Eindruck hat, es ist ein großer Druck auch von der Industrie und so. Und aber ich lebe zum Beispiel in Berlin, in Charlottenburg, und dann sieht man manchmal diese Karusselle. Das ist ja wirklich sehr gefährlich, zum Beispiel diese Raser nachts oder so, die den Kudamm runterfahren. Und auch, aber in der Stadt muss ich sagen, in Berlin ist es eigentlich, läuft es eigentlich alles sehr, sehr weich und so. Mhm. Ich weiß nicht, also Scheuer, ich glaube nicht, dass er schlimmer ist oder besser als andere Minister. Er ist eben unter Druck in einem Land, in dem man ja auch versucht hat, diese Maut einzuführen, nur für Ausländer. Das war ja auch ein unsägliches
Vorschlag. Naja, und das hat er ja auch zu verantworten.
Ja, genau.
Also insofern reiht sich fast, kann man sagen, Panne an Panne.
Ja, das glaube ich schon. Aber ich denke, der Druck ist jetzt auch groß. Ich weiß nicht, ob er irgendwann einen Schritt zurück machen wird. Ich meine, ich kann als Italienerin nicht reden, weil unsere Politiker treten ja nie zurück. Aber trotzdem, bei der 30. Panne sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man weitermacht.
Wenn wir es nochmal genau sagen, dieser neue Bußgeldkatalog sieht ja vor, dass bereits bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts um 21 Kilometer pro Stunde und außerorts um 26 Kilometer pro Stunde ein einmonatiges Fahrverbot erfolgt. Halten Sie es für richtig?
Ja. Absolut. Ich habe kein Auto, aber ich bin leidenschaftliche Autofahrerin normalerweise. Aber ich finde es richtig, weil es ist eben gefährlich.
Die Vereinten Nationen haben heute Vormittag den World Wildlife Crime Report 2020 vorgestellt, also den Bericht über Wilderei und über den illegalen Handel mit bedrohten Pflanzen und Tierarten. Frau Mastroboni, wir haben uns gefragt heute früh auch in der Redaktionskonferenz, was mag jemanden wohl dazu animieren, einen Vogel haben zu wollen aus Südamerika, womöglich einer bedrohten Art, um den dann zu Hause im Käfig zu haben? Was mag dahinter stehen?
Vielleicht sind jemand, keine Ahnung, Katzen zu harmlos oder vielleicht will jemand einfach nur auffallen. Ja? Aber ich wollte nur kurz sagen, eine der Serien, die am meisten in der Welt gesehen worden sind in den letzten Zeiten, war diese Serie über Joe Exotic. Das war dieser Amerikaner, der diese Wildtiere im Käfig hatte und so. Und das war ein Riesenerfolg.
Also ich glaube, ist interessant. Vielleicht ist das einfach etwas, man hat sozusagen so ein Tier und dann hofft man, dass die Stärke oder die Wildheit oder das Exotische dieses Tieres auf einen selbst übergeht.
Vielleicht das. Es gibt einem Stärke. Aber ich glaube, es gibt einem auch Stärke, es macht einen stärker den anderen gegenüber. So, ne?
Also, dass man sich präsentieren kann.
Präsentieren kann als Starker, weil man eben eine Schlange zu Hause hat oder eine Riesenspinne, Vogelspinne oder so. Und für mich sind das natürlich schreckliche Vorstellungen, aber vielleicht fühlt sich dann jemand einfach, weiß ich nicht, oder vielleicht hat einem jemand also eine Tierliebe für diese Tiere und will die einfach zu Hause haben.
Was aber es scheint tatsächlich
nicht so leidenschaftlich
tief, tief in uns zu stecken. Fremde Federn zum Beispiel war das 1599, als Friedrich I., Herzog von Württemberg, bei einem Fastnachumzug in Stuttgart mit prachtvollem Gewand aus Federn als Königin Amerika auftrat. Also sowas gab es. Ja, und jetzt ins Studio kommen mein Kollege Axel Ramlo, der sich jetzt tiefer in diese Materie eingearbeitet hat und den Report der Vereinten Nationen angeschaut hat. Was steht denn genau drin, Herr Ramlo?
Also es steht vor allem erst einmal drin, was ich erstmal total überraschend fand, obwohl es eigentlich nicht überraschend ist, dass es ein weltweites Problem ist. Wir schauen ja dann gerne oft auf die Länder, aus denen diese Tiere dann zum Beispiel kommen. Aber es wurde heute gesagt, die Menschen, die am Schmuggel oder am Verkauf von Tieren lebend oder tot beteiligt sind, kommen aus 150 Nationen. Also es ist tatsächlich ein Problem, was auch hier in Deutschland ein wirkliches Problem ist, wo noch viel getan werden muss. Und es ist auch eine wichtige Zahl, die ich finde, in den letzten 20 Jahren, der Bericht schaut vor allem auf das, was beschlagnahmt worden ist natürlich. Das ist die einzige Zahl, die wirklich substanziell ist. 6000 verschiedene Arten, die in den letzten 20 Jahren beschlagnahmt sind. Also es ist eine sehr, sehr breite Reichweite, um erstmal so allgemein zu bleiben.
Also das sind Vögel, das sind aber auch Jaguare, Pumas, Würgeschlangen, Gürteltiere.
Ja. Auch Pflanzen alles zum Beispiel. Pflanzen, Edelhölzer sind immer noch sehr begehrt. Allerdings ist der Anteil der beschlagnahmten Edelhölzer ein Stück weit zurückgegangen im Vergleich zum ersten Bericht. Was ebenfalls zurückgegangen ist, laut dem Bericht, ist der Preis, und das wird als gutes Zeichen gewertet, der Preis für Nashörner, also für die Hörner der Nashörner und auch für Elfenbein. Und es wird, man glaubt, dass es damit zu tun hat, dass eben die Nachfrage geringer geworden ist. Und das hat verschiedene Gründe. Erstens mehr Kontrollen, zweitens aber auch bessere Aufklärung. Was dafür aber tatsächlich gestiegen ist, was sich verdreifacht hat im Vergleich zum ersten Bericht, ist das, was Sie gerade schon angesprochen haben, die Schuppentiere. Da ist bei den Beschlagnahmungen festgestellt worden, das, was sozusagen auf der einen Seite wegfällt, wird auch irgendwo anders dann wieder kompensiert. Und was auch noch sehr interessant ist, ist, dass die Zahl insgesamt erscheint mir unvorstellbar hoch. Es heißt 310 Milliarden Euro Marktwert pro Jahr.
Und warum gerade die Gürteltiere steht? Irgendwas zu den Beweggründen in dem Report?
Es steht kein spezifischer Beweggrund dahinter. Eben aber was gesagt wird, ist, dass es als Alternative gesehen wird, weil wir eben, und das ist auch ein paar Mal erwähnt worden, und das stimmt natürlich auch, weil wir immer dazu neigen, natürlich auf die Elefanten zu schauen oder auf die Nashörner. Das sind natürlich die prominentesten Beispiele, das sind auch die prominentesten Bilder. Wir kennen ja höchstwahrscheinlich alle diese schrecklichen Bilder von toten Elefanten oder toten Nashörnern, die gehen um die Welt. Deswegen ist da die Aufmerksamkeit so hoch. Aber eben bei vielen anderen ist die Aufmerksamkeit sehr viel weniger hoch. Etwas, was ich überhaupt nicht gewusst habe, ist, dass es auch ein riesiges Geschäft mit Aalen gibt, weil die eben zum Teil eine große Delikatesse sind und Leute sehr viel Geld dafür bereit sind zu zahlen.
Frau Mastroboni, wenn Sie das hören, ich meine, vielleicht kommt einem dann auch der Gedanke, gerade jetzt, wo wir in einer Pandemie leben, wo ein Virus von Wildtieren auf Menschen übergesprungen ist, ist das Thema ja nochmal besonders bedeutsam.
Ja, war das nicht ein Schuppentier, das auch Corona übertragen hat?
Man sagt die Fledermäuse, ne?
Das ist ganz interessant. In dem Bericht wird also sehr offen damit umgegangen und sehr vorsichtig formuliert. Covid und Corona spielt eine Rolle, das wurde heute noch mehrmals darauf hingewiesen, aber es wird sehr viel im Konjunktiv formuliert. Also die Forschung weiß noch nicht das. Es ist aber tatsächlich auch von Schuppentieren die Rede, die möglicherweise bei der Übertragung eine Rolle gespielt haben. Aber deswegen sagt der Bericht auch nochmal, dass Covid jetzt gerade zeigt, was eben auch die potenziellen Gefahren sind für alle von uns, selbst wenn wir eben keinen Elfenbeinsessel zu Hause hängen haben oder stehen haben in dem Fall, dass eben durch diese Tiere und durch die unkontrollierte Verbreitung solche Krankheiten leichter verbreitet werden können.
Also die Vereinten Nationen haben heute Vormittag diesen World Wildlife Crime Report vorgestellt. Vielen Dank an Axel Ramloh.
Ja.
Und Tonia Mastroboni bleibt noch einen Moment hier. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, das UKE, hat heute über die Ergebnisse der sogenannten COPSI-Studie zu psychischen Folgen bei Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Pandemie informiert. COPSI, wir vermuten, das heißt eben Corona und psychologische Folgen. Bevor wir gleich im Detail drüber sprechen, die Frage an Sie, Frau Mastroboni, die psychischen Folgen dieses Lockdowns bei Kindern, die haben wir in Deutschland schon irgendwann dann wirklich genauer betrachtet. Ist das in Italien auch diskutiert worden, gefragt worden, was macht das mit den Kindern?
Nein, fast gar nicht. Und das ist auch, glaube ich, das große unterschätzte Drama der Pandemie. Weil in Italien waren ja die Kinder wirklich eingeschlossen zu Hause 2 Monate lang. In Deutschland waren die Restriktionen sehr weicher. Das heißt, man konnte ja weggehen. In Italien waren die wirklich eingeschlossen, oft auf wenigen Quadratmetern mit ihren Eltern, manchmal mit ihren Großeltern. Und da gab es überhaupt keine politische Diskussion. Es gibt immer noch nicht, also die Frage ist immer noch nicht gelöst, ob die nächstes Jahr wieder auf die Schule kommen. Mhm. Und die Bildungsministerin ist so schlecht, dass die musste jetzt, es gibt einen Kommissar für die Schule. Also der hat sie jetzt praktisch, der wird dann entscheiden, weil sie sich nicht entscheiden kann, ob die Kinder wieder in die Schule können. Das ist eine riesengroße Frage, natürlich auch für die Eltern.
Ja, aber sind denn die Eltern da nicht sehr ungeduldig geworden und auch sehr ärgerlich?
Ja, klar, aber irgendwo
haben Sie keine Lobby?
In Italien sind wir viel mehr daran gewöhnt, dass alles auf die Familie dann, dass die Familie alles ausbadet irgendwie. Ne? Also wir haben ja auch wenig Geld, sagen wir mal so, staatliches Geld für Arbeitslose, für ältere Leute, für ältere Menschen und so. Und da ist der Familienzusammenhalt sehr wichtig. Aber ich denke, es gab schon Diskussionen, eine öffentliche Diskussion, aber es gab keine politische, ernsthafte Diskussion darüber, was das für einen Schaden anrichtet, wenn Kinder so lange zu Hause bleiben, wenn sie nur ganz schlecht eben den Schulunterricht verfolgen können und so weiter. Und ich finde es skandalös, dass man immer noch nicht entschieden hat, was nächstes Jahr passiert.
Mhm. Unser Wissenschaftsredakteur bei Deutschlandfunk Kultur, Martin Mayer, hat sich jetzt den Livestream des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf angeschaut, wo eben die Studie vorgestellt wurde. Und ich denke mal, Frau Mastroboni, das, was jetzt da rauskommt, könnte für Italien auch gelten. Herr Mayer, welches sind denn die Ergebnisse, die Hauptergebnisse dieser Studie?
Also die Autoren wollten rausfinden, erstmal recht offen, wie sehr leiden Kinder in der Corona-Krise und haben dazu 1000 Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren befragt, die man repräsentativ ausgewählt hat und gefragt nach dem eigenen Empfinden. Und eine Zahl fand ich am vielleicht herausgreifenswertesten bei der Frage, nämlich hat man ein Risiko für psychische Auffälligkeiten. Das waren vor der Corona-Krise etwa 18% der Kinder und Jugendlichen, also etwa jedes fünfte Kind. Jetzt ist es fast jedes dritte Kind. Und insgesamt sagen die Kinder und Jugendlichen, die befragt wurden, dass sie die Schule als sehr viel anstrengender empfinden. Also das Homeschooling sei ein großes Problem für sie, dass sie darunter leiden, dass sie ein schlechteres Verhältnis zu Freunden haben, weil sie die nicht sehen können, dass sie sich einsamer fühlen und vor allem auch, dass sie von den eigenen Eltern, wenn die Stress empfinden, den sehr, sehr viel mehr mitbekommen, als das in Nicht-Corona-Zeiten der Fall ist.
Mhm. Ja, es ist ja, ich finde das sehr interessant, einfach weil das stellt wieder sehr klar dar, wie wichtig auch Sozialisierung für Kinder ist. Ich meine, für Kinder ist es einfach wichtig, dass sie unter ihren Gleichaltrigen toben, zusammen sind und so weiter. Ne? Ich meine, und so ein Trauma, das wird wahrscheinlich erst in 2, 3, 5 Jahren klar sein, was es hinterlässt in der Psyche der Kinder wahrscheinlich.
Ja. Ne? Und wahrscheinlich gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Bildung bzw. Einkommensniveau und subjektiven Beschwerden und Familie, oder?
Ja, den konnten die Studienautorinnen und Autoren auch nachweisen. Das deckt sich ja mit anderen Untersuchungen, die man im familiären Umfeld macht. Und das ist auch hier tatsächlich ein sehr auffälliger Befund. Das heißt also, wenn man es positiv formulieren will, hat man starke Eltern, auch finanziell starke Eltern, ist es für die Kinder sehr viel einfacher. Umgekehrt kommen Kinder aus Familien, die bildungsferner sind und damit ja häufig auch einkommensschwacher, also sozial schwacher, leiden die Kinder häufiger. Und das hat dann einfach ja, im Alltag dann sehr banale Gründe. Die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, ist für Kinder natürlich sehr viel geringer, wenn man in engen Bewohnungen lebt oder wenn man in engen Behausungen lebt. Und jetzt kann man zwar in Deutschland rausgehen, wir haben es ja gerade gehört, in Italien war das ja sehr, sehr anders, aber trotzdem leiden Kinder dann sehr viel stärker, als wenn die Eltern über bessere finanzielle Ressourcen verfügen.
Mhm. Ja, ich frage mich auch, wie groß die Gewalttätigkeit da geworden ist. Ne? Ich meine, weil in Italien ist zum Beispiel klar, dass die Gewalttätigkeit von Männern gegen Frauen in dieser Pandemie, in dem Lockdown sehr, sehr gestiegen ist. Es gab viel mehr Fälle von eben Gewalttätigkeit gegen Frauen, von sogar Morden gegen Frauen und so weiter. Und da ist die Frage natürlich, wie das mit Kindern ist, ne? Ob da viel mehr Gewalt auch mit Kindern, im Umgang mit Kindern registriert worden ist.
Ist das gefragt worden, Herr Mayer?
Also es ist so nicht nach körperlicher Gewalt ausgewiesen worden, aber was tatsächlich ein Befund war, ist, dass ein Drittel der Eltern sagen, dass der Streit mit den eigenen Kindern häufiger eskaliert. Das muss nicht zwangsläufig ja dann automatisch körperliche Gewalt haben. Diese Berichte gibt es aber auch in Deutschland und es gibt da auch verschiedene Untersuchungen. Das in Hamburg ist nicht die einzige, die gemacht wird. Es gibt auch eine, die federführend von der Uni Erfurt gemacht wird, wo man das ebenfalls versucht, wo man auch die Eltern noch stärker in den Fokus nimmt. Hier hat man versucht, vor allem Kinder und Jugendliche in den Fokus zu nehmen und denen, wie die Studienautorin sagte, eine Stimme zu geben. Aber tatsächlich ist, glaube ich, eines wichtig bei all diesen Befunden, die man hat, das sind immer subjektives Erleben. Das lässt sich auch schlecht anders erheben in irgendeiner Form. Das heißt, man fragt Kinder und Jugendliche und Eltern, wie sie das erleben und empfinden. Und das hat natürlich immer eine gewisse subjektive Komponente. Man nennt das in der Psychologie dann Resilienz. Also die Frage, wie kommt man mit Ausnahmesituationen zurecht, die ist unterschiedlich ausgeprägt bei Menschen, weil Menschen da sehr verschieden sind, um es so banal zu formulieren. Und das ist bei diesen Studien natürlich auch immer ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Es gibt kaum eine andere Möglichkeit, als das zu erheben. Aber es ist eben das subjektive Erleben und Erfahren, das da befragt und abgefragt worden ist.
Ja, ist ja klar. Das Leid ist subjektiv. Ja?
Ich denke auch an die Distanzierungsregeln zum Beispiel. In einem Land wie Italien, wo man sich sehr viel anfasst, ich glaube, das wird auch irgendwo sehr schlimm gewesen sein für Kinder, wenn jetzt die Restriktionen zu Ende gegangen sind, wenn man wieder draußen ist und so weiter, dass man sich nicht mehr gegenseitig anfasst. Ich sehe es auch mit meinen Freunden ganz banal. es hat sich was Grundsätzliches verändert. Und für uns ist es natürlich gewöhnungsbedürftig, aber für Kinder ist es einfach ein Trauma, glaube ich, wenn sie von einem Tag zum anderen.
Und das könnte vielleicht sogar in Italien noch schlimmer gewesen sein, weil man sich vielleicht körperlich tatsächlich insgesamt im Alltag viel näher ist als zum Beispiel in Deutschland.
Ja, vor allen Dingen, es gab ja in Italien das Problem, dass die Familien leben ja oft 3 Generationen zusammen und dann hat man plötzlich angefangen, den Kindern zu sagen, du darfst nicht mehr Opa, Oma umarmen und so weiter, das ist gefährlich.
Klar, das war ja hier auch so, genau. Natürlich, ja, schwierig. Herr Meyer, einen Satz müssten Sie uns vielleicht noch dazu sagen, wie denn jetzt diese repräsentative Online-Befragung erhoben wurde?
Also man hat, wie man das bei repräsentativen Untersuchungen ja macht, einfach versucht, die Grundgesamtheit abzubilden. Das macht man mit statistischen Verfahren und wählt dann eben 1000 Kinder und Jugendliche in diesem Alter aus und befragt die dann. Das macht man per Telefon, man befragt die Eltern auch dazu. Da gibt es dann standardisierte Fragebögen und so rechnet man das Ganze dann eben in diesen absoluten Zahlen hoch. Das ist ein etabliertes Verfahren, das man macht. Wie gesagt, es hat eben das, was Sie gesagt haben, das Leiden, das Empfinden ist subjektiv. Das ist das Erste, was man berücksichtigen muss. Und die spannende Frage ist ja auch, wie geht man nun mit all diesen Ergebnissen um? Und da sagen die Forschenden, die diese Studie gemacht haben, eine für sie entscheidende Frage ist, wenn wir tatsächlich im Herbst eine zweite Welle bekommen, wie kann man den Eltern mehr Möglichkeiten an die Hand geben, vor allem bei der Frage des Homeschoolings, weil das eben 65% der Befragten als anstrengend empfunden haben. Wie kann man das besser tatsächlich machen? Das ist so ein Punkt, den die Forschenden da auch der Politik mit auf den Weg gegeben haben. Selber eine Äußerung, ob man nun Schulen öffnen oder nicht öffnen sollte. Das ist ja die große Diskussion, die große Frage, die uns anstehen wird nach den Sommerferien. Da wollten sich die Studienautoren nicht selber festlegen, sondern sagen, das muss man politisch entscheiden. Klar aber ist, dass Eltern da offenkundig mehr Hilfe brauchen.
Das sagen also die Forscher am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und Martin Meyer hat für uns die Studie sich genau angeguckt. Danke dafür. Tonia Mastrobuoni aus Italien. Sie kommen aus Rom. Ich nehme an, Sie werden die Ferien in Italien verbringen, oder?
Ja, das werde ich auch aus Solidaritätsgründen.
Aber viele Leute reisen eben nicht dorthin. Wir haben die Bilder gesehen von den leeren Stränden, ein Meer von Liegen. Und eigentlich denkt man, könnte schön da sein, wenn man da jetzt alleine wäre. Gleichzeitig weiß man, es ist eine Katastrophe für die, die dort normalerweise ihr Geld mitverdienen.
Ja, genau. Italien lebt ja zum Teil von Tourismus. Und man hat auch diese unglaublichen Bilder gesehen, ich weiß nicht, aus Venedig, wo wir in Venedig plötzlich, dass diese Kanäle, die ja immer so sehr dunkel sind und verschmutzt, die waren plötzlich völlig durchsichtig. Da hat man Tintenfische gesehen, Fischarten, die man seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht nicht mehr gesehen hat.
Das ist natürlich schön. Faszinierend. Ne? Ja. Aber gleichzeitig, was werden Sie für ein Gefühl haben, wenn Sie dort jetzt sein werden, wenn Sie mal das projizieren in die Zukunft?
Ja, ich war einmal nur bisher, also seit Januar in Rom, um meinen Vater zu besuchen. Und jetzt fahre ich nach Apulien, übrigens eine wunderschöne Region im Süden Europa, im Süden Italiens, wo tolle Strände sind, tolles Essen und da, glaube ich, hoffe ich mal, dass wir ein bisschen ein Kontribut geben zu dieser lokalen Ökonomie, die eben sehr darunter leidet, dass kein Tourismus mehr ist.
Das heißt, Sie geben ein bisschen Geld aus.
Hoffe ich.
Sehr gut. Schön, dass Sie heute noch hier waren.
Danke.